Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Mais um café. Noch ein Kaffee.
Noch eine Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Noch ein Kaffee.
Mais um café.
Mais um café.
Mais um café.
Mais um café.
Einmal über den großen Teich und zurück. Radio Dreieckland in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung, im Livestream auf rdl.de weltweit. Außerdem im Podcast auf maisumcafé.de.vu. Maisum Café. Noch ein Kaffee.
Rádio Dreieckland em Freiburg, em cooperação com o Pulsar Brasil no Rio, apresenta Mais um Café, o programa bilíngue em português e alemão, na 102.3 MHz, inteiro pelo live stream www.rdl.de e no podcast maisumcafé.de.vu.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mais um Café, dem zweisprachigen Podcast hier bei Radio Dreieckland, produziert in Kooperation mit Pulsar Brasilien in Rio de Janeiro. Muito bem-vinda, bem-vindos a todos ouvintes aqui na Radio Dreieckland, que está ouvindo no 102.3 ou na internet no www.rdl.de. Estamos no podcast bilingual Mais um Café, juntos com nossos companheiros e companheiras aí no Rio de Janeiro, no Brasil. Eu estou sozinho, aqui estou Fabian, mas eu estou só no estúdio e vamos ver quem tem lá no Brasil.
Olá, Fabian. Aqui no Brasil está falando Jaqueline, tem a Dili. E o News também. A gente espera que o programa hoje seja bem proveitoso.
Hallo Fabian, ein dreifaches Hallo aus Rio von Jackie, Dilly und Nils. Und wir freuen uns auf ein spannendes Programm mit dir.
Das Thema haben wir jetzt im Vorfeld kurz festgelegt, aus aktuellem Anlass. Das sind ja die Wahlen in Brasilien stehen an im Oktober. Wir haben uns in der letzten Sendung schon ein bisschen darauf unterhalten. Das war ja so ein bisschen der Übergang von Post-Copa und jetzt geht's in die politische Diskussion rund um die Wahlen. Was für einen Einfluss hat es da? Jetzt wollen wir aus gegebenem Anlass uns da ein bisschen tiefer mit beschäftigen. Es ist nämlich einer der Präsidentschaftskandidaten gestorben bei einem Flugzeugabsturz, vergangene Woche, glaube ich, noch nicht lange her. Und wir wollen jetzt deswegen mal schauen, was das für den Wahlkampf in Brasilien bedeutet und wer überhaupt dort antritt. Wir haben in Deutschland hier eigentlich ziemlich wenig Ahnung, was dort überhaupt politisch los ist. O tema, escolhemos hoje, por referência que tinha um incidente, ou seja, um dos candidatos tinha um acidente na semana passada, o avião caiu e ele morreu lá e acho que a presidenta suspensou a campanha e até... Tem muito movimento lá no Brasil, mas queremos fazer também uma introdução, lembrando que não todos os ouvintes aqui na Alemanha já sabem do sistema político, do sistema de partidos do Brasil, e queremos fazer um pouquinho uma introdução, pegando aí a base de tive esse incidente. Não? Talvez vocês podem comentar melhor o que é o cenário agora no Brasil com esse acidente do Eduardo Campos.
Olá, Fábio, aqui é Jaqueline. Então, a morte do Eduardo Campos na semana passada alterou drasticamente assim, o cenário político brasileiro. Né? Você falou a respeito do sistema político aqui no Brasil. Aqui a gente trabalha com pluripartidarismo e o Eduardo Campos ele não era um possível vencedor, né? Ele estava em terceiro lugar dentro das pesquisas de opinião que foram realizadas aqui no Brasil. Mas com o acidente, com a morte dele, houve uma comoção muito grande, né? Porque realmente foi uma tragédia, o avião caiu em Santos. Ele estava voltando no dia anterior, ele tinha feito uma entrevista para um jornal aqui do Brasil, que se chama Jornal Nacional, que é da Rede Globo. E o que aconteceu com essa comoção é que muitas pessoas que estavam indecisas, né, nas pesquisas de opinião, elas acabaram agora optando pelo PSB, que vai lançar a vice-candidata, né, então do Eduardo Campos, a Marina Silva. E então isso parece que vai alterar bastante o cenário político aqui no Brasil.
Also der Tod von Eduardo Campos sagt, Jackie hat das politische Szenario hier in Brasilien drastisch verändert. In Brasilien gibt es ja ein Mehrparteiensystem und die Partei von Eduardo Campos, die Sozialistische Partei Brasiliens, war auf dem dritten Rang in den Umfragen. Nach dem Flugzeugabsturz in Santos, der Campos war gerade auf dem Rückflug von einem Fernsehinterview hier in Rio zurück nach Sao Paulo, hat sich das aber schlagartig verändert, denn die Anteilnahme, die jetzt hier überall spürbar ist, die hat aus den unentschiedenen Wählern, aus denen die ungültig oder null gestimmt hätten, inzwischen eine entscheidende Wählerschaft wachsen lassen und die Partei von Eduardo Campos liegt jetzt in den Umfragen mit weit vorn.
Das ist ja jetzt, hört sich mal erstmal nicht so sehr rational an, dass man jetzt auf, also die Inhalte der Partei werden ja nicht besser oder die Vorgeschichte der Partei durch diesen tragischen Unfall. Vielleicht hat es aber auch was damit zu tun mit der jetzigen Kandidatin. Also die ist auch in Deutschland, zumindest für Brasilien Interessierte, nicht völlig unbekannt. Vielleicht könnt ihr was zu der Geschichte von ihr sagen. Sie war ja, glaube ich, früher auch bei der PT und war da auch Ministerin und hat dann auch mal kandidiert für eine grüne Partei oder so. Das wäre interessant, das nochmal so zu rekapitulieren. Die Grünen sind hier in Deutschland seit den späten 80ern oder 90er Jahren auch in mehreren Regierungen beteiligt und von dem her wäre das mal interessant, wie sich dort die Geschichte entwickelt hat. Bom, não parece muito racional só votar para partido por esse acidente trágico, porque, o tema, o conteúdo do partido, o programa não mudou com esse acidente, mas talvez podemos dar uma olhada na candidata que restou, não? A Mariana Silva. Ela estava também no PT, estava candidata nas últimas eleições para partido verde aqui na Alemanha. Vocês talvez sabem que o Partido Verde já é bastante estabelecido por 2-3 décadas, já está sempre participando em governos municipais, regionais e também tiveram parte de uma coalição de governo nos inícios dos anos 2000 aqui na Alemanha. Então eles são uma força política bem mais estabelecida e talvez vocês podem descrever um pouco quem é a Mariana Silva e que é a história dela.
A Mariana Silva, ela tem uma história de vida assim, que já causa um apelo ao público bem grande, né? Ela sofreu quando jovem ainda de várias doenças lá na doenças como leishmaniose, ela teve contaminação por mercúrio, enfim, uma pessoa que, né, teve uma vida bem sofrida, foi alfabetizada tardiamente e ela levanta uma bandeira ambientalismo, né? Ela foi, inclusive, ministra do meio ambiente do governo Lula e nas últimas eleições ela foi candidata a presidente também pelo Partido Verde e ela obteve um bom percentual assim, né, dentro das pesquisas, foi em torno de 20%. De votos que ela obteve.
Also Mariana Silva hat eine Lebensgeschichte, die hier in Brasilien ganz viele anspricht. Sie hat in ihrer Kindheit immer wieder mit Krankheiten zu kämpfen gehabt, unter anderem auch eine Quecksilbervergiftung und ist jemand, mit dem sich viele identifizieren. Sie hat erst spät lesen und schreiben gelernt und setzte sich auch, als sie noch in der PT als Umweltministerin tätig war, immer für Umweltbelange ein. War dann auch der Grund, dass sie ausgetreten ist, dass sie zu stiefmütterlich behandelt gesehen hat, dieses Thema bei der PT und holte dann sozusagen aus dem Stand bei den letzten Wahlen 20% der Stimmen für die Grüne Partei, der sie aber inzwischen nicht mehr angehört.
Bom, então, ela sempre foi, ela é uma mulher que ela sempre obteve muita fama, se tornou mais conhecida mesmo por conta dessas causas ambientais, né, voltado para a sustentabilidade. Ela tentou fundar um partido, o Rede Sustentabilidade, só que esse partido ele não conseguiu um número de pessoas suficiente para ele ser homologado, né, antes que se iniciasse o processo eleitoral. Então, ela se aliou ao PSB, né, ao partido do Eduardo Campos, e ela veio a ser vice-candidata dele, né? Foi até, de uma certa forma, é uma contradição muito grande, porque a Marina Silva, ela sempre foi uma pessoa que falou muito, bateu muito na tecla de que ela vem trazendo uma nova política, né? Então, que, enfim, a gente tem que vir com novas ideias, vir com um novo conceito político e deixar para trás essa velha política. E foi até uma surpresa muito grande quando ela se aliou ao Campos, porque o PSB, de uma certa forma, ele traz esse ideal da velha política.
Schon seit der letzten Wahl hat Marina Silva also eine große Bekanntheit und auch Beliebtheit hier in Brasilien genossen und sie hat dann im letzten Jahr versucht, ihre eigene Partei zu gründen, ein Vorhaben, was am Ende gescheitert ist, weil den Gerichtshof die Unterschriften für die Parteigründung nicht anerkannt hat, da fehlten angeblich welche und das Netz der Nachhaltigkeit, sollte diese Partei heißen, ist am Ende nur eine Partei auf dem Papier geblieben. Und um bei den Wahlen jetzt mitmischen zu können, hat sich Marina Silva dann entschieden, sich der PSB, also der Partei von Eduardo Campos, anzuschließen, was hier auch ein bisschen als ein Widerspruch wahrgenommen wurde, weil sie eigentlich auch angetreten war mit der Idee, eine andere Politik zu machen, mit dem Politikmachen der etablierten Parteien zu brechen und dann so eine Koalition einzugehen. Das kam nicht unbedingt bei allen gut an.
Vielleicht nochmal eine kurze Nachfrage. Was ist mit dieser grünen Partei geworden, also für die sie damals angetreten ist? ¿Qué aconteceu con este Partido Verde nas últimas, que ela foi candidata nas últimas eleições? Essa não existe jamais, ou como é?
Não, então, ela já tinha uma proposta, como eu falei anteriormente, de ir com uma nova política, né? Então, ela inovou muito até o cenário político nas últimas eleições presidenciais, porque ela fez uma campanha, uma mobilização pela internet, né? Então, muitas pessoas começaram a levantar a bandeira dela enquanto candidata pelo PV, através das redes sociais, né? Enfim, acreditando mesmo, assim, militando. E depois que ela perdeu essa eleição, ela começou esse processo para fundar esse novo partido, né? O Rede. E só que a ideia seria ser lançada como candidata para essas eleições de 2014 através desse partido. Só que como esse partido não obteve um número suficiente de pessoas, né, no abaixo-assinado para que ele fosse homologado, ela não conseguiu se lançar através dele. Então, ela se aliou ao PSB. Calma aí que a Dili vai complementar aqui.
Okay, also nur nochmal, um das zusammenzufassen, also die Idee war eben genau nicht weiterzumachen wie bisher bei einer traditionellen Partei, wie bei der Grünen Partei, die jetzt bei der jetzigen Wahl keine große Rolle spielt, die auch keine Präsidentschaftskandidatin oder Kandidaten stellt, sondern eben ein eigenes Projekt aufzumachen, dieses Netz der Nachhaltigkeit, was eine neue Art von Politik sein sollte mit mehr Bürgerbeteiligung etc. Und einfach aus dem Grund, weil die Stimmen nicht zusammengekommen sind, hat sie dann den Schritt zurückgemacht hin zur PSB, also zur übersetzt Sozialistischen Partei Brasiliens, die in der Regierungskoalition mit der PT nach drin war und jetzt diesmal eben einen eigenen Präsidentschaftskandidaten stellt. Und dazu wird uns jetzt Gili noch ein bisschen mehr erzählen.
Só para complementar o que a Jaque estava falando, para esse ano o Partido Verde já lançou um outro candidato, eles vão concorrer também, mas com outro candidato, e no total são 11 candidatos à presidência. Três mais expressivos, mais um total de 11. E voltando também em relação à pesquisa de opinião, principalmente para esses três que estão à frente nas pesquisas, a última pesquisa que foi realizada mostrou que não houve mudança em relação a Dilma e ao Aécio, que já estavam na frente, mas houve um crescimento nessa possibilidade da Marina vir como candidata mesmo. E além do crescimento dela como candidata, também teve uma diminuição do número de votos brancos e nulos. Então, realmente, a morte do Eduardo Campos mudou muito o cenário dessas eleições e pode trazer surpresas aí em relação ao que a Marina pode conseguir e o que, que ela pode tirar dos outros candidatos também.
Also, Didi korrigiert jetzt nochmal, also die Grüne Partei hat doch einen Kandidaten bei den Wahlen jetzt. Insgesamt gibt es 11 Präsidentschaftskandidaten, die angetreten sind für unterschiedliche Parteien. Von denen haben aber eigentlich nur 3 die Chance, die erste Runde zu überstehen und eventuell in die Stichwahl zu kommen. Das sind eben die amtierende Präsidentin Marina Siova und Aécio Neves von der Rechten. Und der Tod von Eduardo Campos hat jetzt eben dazu geführt, dass die Umfragen, die lange Zeit relativ konstant waren, die, wenn überhaupt, dann Aécio Neves in der zweiten Runde in der Stichwahl gesehen haben, wo dann Dilma klar gewonnen hätte, das Ganze jetzt ein bisschen auf den Kopf gestellt haben, eben weil jetzt viel mehr unentschiedene Wähler sich mobilisiert haben und Nichtwähler. Und im Moment ist das schwer abzusehen, was passieren wird. Also es ist auf alle Fälle viel Schwung in diesem Wahlkampf hier in Brasilien gekommen.
Und wie findet dieser Wahlkampf normalerweise also statt? Was gibt es noch da als Erwartungen? Es gibt ja also dieses amerikanische Modell mit irgendwelchen Fernsehdiskussionen und so, ist ja auch mittlerweile in Europa, in Deutschland angekommen. Auch bei der Europawahl jetzt im Mai gab es im Vorfeld Diskussionen zwischen dem Kandidaten der Sozialdemokraten, dem Schulz und den konservativen Juncker und noch ein paar andere Spitzenkandidaten. Die sind meistens nicht sehr spannend, aber das ist jetzt irgendwie mit drin und diese sehr persönliche Fokussierung gibt es ja auch in Brasilien mit diesen Spitzenkandidaten eben, dass du auf jeden Fall für die Präsidentin oder für den Kandidaten eben stimmst. Was gibt es jetzt da noch bis Oktober? Ich glaube am 4. Oktober soll die Wahl sein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Was wird da noch abzusehen sein? Was passiert da noch? Como é a característica de uma eleição no Brasil? Também chegou lá esta coisa de debate no TV, que tem também nos Estados Unidos, esse formato também chegou na Europa, nas últimas eleições europeias, também tivemos debate entre Martin Schulz, dos social-democratas, e o conservativo de Juncker, mas não são muito interessantes muitas vezes, especialmente neste caso, porque os dois tinham mais ou menos a mesma opinião. Mas isso, que vai acontecer nas próximas 6 semanas até as eleições realmente se realizem?
Bem, aqui no Brasil também acontecem debates com os candidatos, nesse caso também com os candidatos mais expressivos, né? E aí são debates nas redes de televisão, tem os jornais também promovem sabatinas, acontecem também com determinados setores de importância na sociedade, por exemplo, já teve uma sabatina recentemente com o agronegócio, e aí nesses debates, nessas sabatinas, a gente acaba conhecendo um pouco mais de cada candidato e o que ele defende, né? A gente teve recentemente até na Rede Globo entrevistas com os 3 principais candidatos. Essa entrevista chegou a acontecer com o Eduardo Campos, inclusive, no dia anterior da morte dele. E ontem foi a entrevista com a candidata Dilma Rousseff. Então, até as eleições de fato, com certeza vão acontecer muitos debates ainda.
Also hier in Brasilien gibt es auch dieses Modell mit ganz vielen Fernsehdebatten, wo vor allem die Spitzenkandidaten dann immer wieder auftreten, alleine oder auch in Rededuellen gegeneinander. Und zudem übernehmen in Wahlkampfzeiten auch die Zeitungen und Zeitschriften eine wichtige Rolle, weil sie lange Interviews organisieren und auch spezifische Themendebatten. Vor kurzem gab es zum Beispiel eins zur Agrarwirtschaft und noch vor dem Tod von Eduardo Campos gab es auch einen gemeinsame Debatte mit Aécio Neves und mit der Präsidentin Dilma. Und Dilma hat gestern auch ein längeres Interview schon gegeben. Also der Wahlkampf läuft auf alle Fälle auf Hochtouren weiter.
Okay, wir haben jetzt schon 20 Minuten in unserer Sendung fast gemacht. Ich würde vorschlagen, wir hören jetzt einen Song aus Chile, Conspiración, Señora Juanita, der sich auch sehr viel mit Wahlen beschäftigt. Die Señora Juanita soll da immer überzeugt werden. Hier, vote, vote por mí, wähle für mich. Und es gibt eine sehr eigene Konklusion, ein sehr eigenes Ergebnis dann in diesem Song. Danach werden wir uns ein bisschen mit den Themen beschäftigen, was für Themen denn jetzt auch wichtig sind in diesem Wahlkampf, was jetzt vor allem bestimmend ist, neben diesem Tod von Eduardo Campos. Já temos como 20 minutos no programa Mais um Café. Aqui queremos poner uma música de Chile, de Conspiração, que se chama Senhora Juanita, e lá também as pessoas estão falando de convencer a Senhora Juanita de votar para a candidata nova, nesse caso é a Michelle Bachelet, mas a conclusão que tem aí na peça é bem especial. Se vocês entendem o espanhol como já a terceira língua aqui no programa, podem desfrutar mais. E depois falamos dos temas que são importantes aí nas campanhas em Brasil e os temas mais aliados da morte do Eduardo Campos. Agora, Senhora Juanita com Conspiração.
Como los demás, normal, pero viene otra campaña electoral. Afiches y rayados, deja la nena y que caga, cambiando los graffiti por su fea publicidad. Lo único que falta es que se aparezcan por acá, montando su show y vendiendo la pomada.
Vote, vote por mí, señora Juanita, vote por mí, mi, mi, mi. Vote, vote por mí, señora Juanita, vote por mí.
Yo no vengo a vender, yo vengo a regalar, porque estoy contigo y soy la candidata oficial. Usted ya me conoce, me ha visto por acá, parece que la última vez también fue en época electoral.
Claro, si nunca más apareció.
Es que este trabajo exige tanta dedicación, y yo, francamente, le digo con pasión que usted y yo juntos tenemos la misión de hacer progresar nuestra patria tan bonita, donde el cielo es azulado y todo lo que es oro brilla.
¿Verdad que el pobre le pertenece a mi tía? ¿Verdad que de Chile la telefonía?
Vote por mí, no se va a arrepentir. Las promesas que yo hago aquí las voy a cumplir. No lo haga por mí, hágalo por el país, por un Chile donde nuestros niños crezcan más feliz. Para mí, la desigualdad será la prioridad, la educación será igual,
como el técnico industrial,
la salud será igual,
la constructora municipal,
el empleo será igual,
como el de mi abad.
Y para terminar, quiero anunciar mi solución, una gran acción, esta nueva legislación. Frente a tanta acusación de político ladrón, yo legalizaré la corrupción.
Por eso cada pinche pone cara de contento, va a robar, coñar, pasa weá, tienen talento. Cuando usted habla, le escucho solo palabra y sentimiento, bla, 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 bla.
Ciudadano, bla, bla, yo no miento, que no ha visto el progreso que hemos hecho con el metro.
Yo me voy por Gambi Media, no tengo 400. Seguro no cacho que soy de población. Seguro usted vive donde vivo yo. Seguro su vecina, la señora Juanita. Nuestras casas son más chicas que su mansa cocina.
Entonces participa.
¿Y para qué? Si el partido está arreglado antes de que esté jugado, porque raya la cancha, arbitran y juegan, nos meten puros goles, guacho la pulenta, y en cualquier momento se enojan y se llevan la pelota.
Ya, váyanse para la casa, no vengan más para acá, para las poblaciones. No,
pero por favor, si estamos en democracia.
Oiga, señora, ¿usted se cree que porque es mujer, pues somos iguales? Salga de casa.
Menos mal que ya chama al candidato, no le compramos y lo pusimos cuático. Menos mal que ella llama al candidato, no le compramos y lo pusimos cuático. Menos mal que ella llama al candidato, no le compramos y lo pusimos cuático. Menos mal que ella llama al candidato, no le compramos y lo pusimos cuático.
Vote, vote por mí, señora Juanita, vote por mí. Vote, vote por mí, señora Juanita, vote por mí, mi, mi.
Yo soy el candidato y te vengo a rapear. Se puede ganar, por mí debes votar. Yo soy diferente, yo soy de la gente. Hasta yo votaría por mí porque yo soy eficiente. Yo pienso que si usted es un poco inteligente como yo, verá que alguien como yo no le miente. Yo soy un empresario y quiero ser tu presidente. Yo represento el cambio necesario en el presente. Yo cumplo, los demás solo prometen.
Ya te parece un comercial con detergente.
Microtraficantes, estupefacientes, drogadictos, nuestros enemigos más potentes, son una amenaza que siempre está latente. Por eso yo propongo mano fuerte con la peste. Vigilar, castigar, encerrar, aplastar. Para lograr la seguridad instalaremos miles de micrófonos y cámaras en cada rincón de Chile, en su casa y hasta en los jardines infantiles. ¿Se sienten más seguros? ¿Se sienten más fuertes? Yo soy el que entiende a la gente decente, común y corriente. Yo sé lo que quieren, más carabineros y más área. áreas verdes.
Ya, comemos pasto, comemos refres, sin pega ni casa, ¿pa' qué queremos una plaza?
Por eso a las masas te ofrezco soluciones concretas y originales proposiciones, como este gran avance para todos los pobres. Si el sueldo ya no le alcanza, trabaje doble.
Si ya no son más políticos, son el show de la tele. Y viejos pedofílicos te lavan las manos cuando vas a la iglesia.
Pero soy humanista cristiano.
No me interesa aún. Gobernaron, mataron, junto al Pinocho. Le diste la espalda y posta, si el loco. No necesito nieve ni tampoco la piscina. Queremos vida digna, pa' mí, pa' mi vecina. La concerta y ustedes de la derecha son la misma weá. Reparte la torta pa' los ricos y pa' acá. No llega nada pa' nosotros, los pobres, no pasa nada.
Oye, no te vas a la plata que tenía ahora que le dices presidente, basta de robarle al pueblo, loco, ándate de aquí, nadie te quiere, chao, váyate, ándate, ándate.
Loco, si no va a votar por ti ni por nadie que venga a pedir los votos aquí, no necesitamos representantes, queremos poder para el pueblo. Aquí construimos organización popular desde acá abajo, entre nosotros mismos, eso vamos a hacer.
No voto por ningún gil, mi candidato es el pueblo.
Organizado y construyendo.
No voto por ningún gil, mi candidato es el pueblo.
Eso fue Conspiración de Chile con música señora Juanita Vote por mí del álbum Apaga la Tele. Das war jetzt Conspiración aus Chile mit dem Song Señora Juanita von dem Album Apaga la Tele. Und vielleicht können wir auch gerade diesen Song als Basis nehmen für den weiteren Fortgang des Programms. Es geht dort nämlich eben auch um Wahlen und einer der Sprüche, den sie da im Endeffekt sagen, ist Usted y la derecha son lo mismo. Mi candidato es el pueblo, also wir wählen hier nicht, ihr seid macht ihr alles genau das Gleiche. Vielleicht könnt ihr in Brasilien uns ein bisschen erklären, anhand jetzt von Themen vielleicht auch, die im Wahlkampf eine Rolle spielen, wo unterscheiden sich wirklich die Parteien oder die Kandidaten, das sind ja also die Präsidentschaftskandidaten, die stehen ja meistens vor einer größeren Koalition. Was sind Themen, wo die sich wirklich unterscheiden, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt klares Programm der PT, klares Programm der Rechten. Queria fazer referência também à canção que estivemos ouvindo agora. Aí falam, você e a direita são o mesmo. Aí você é a Michelle Bachelet, das socialistas em Chile. Quais são as diferenças mais graves, mais grandes entre os candidatos mais visíveis lá no Brasil? Ou seja, realmente tem alternativas ou, como já falei antes, o debate na Europa, nas eleições na Europa, foi tão, não tão interessante porque realmente não tiveram nada diferente. Eles falavam, as duas falavam no mesmo com diferentes palavras, mas não tinham perfil mais claro. Talvez vocês podem dar como exemplos de temas que são muito dominantes na campanha e onde você ou a pessoa pode realmente ver que a proposta do PT ou a proposta dos socialistas é muito diferente da proposta da direita.
Então, Fábio, na verdade, tanto a direita quanto o que se diz esquerda que está no poder agora, que é o PT, eles seguem, né, governos neoliberais. Então, algumas práticas elas não podem ser condizentes com o que a gente chama mesmo de esquerda e de um governo mais socialista. Mas o PT, durante esses anos que eles têm estado no poder, eles têm investido bastante na área social, né? Então, na área de direitos humanos, você vê que a camada mais baixa da população, eles tiveram realmente uma melhora de condição de vida muito grande, e houve uma ascensão também para uma nova classe C, que a gente chama aqui no Brasil. Então, pessoas que não tinham um poder de compra, que não podiam adquirir bens, elas começaram a ingressar nesse mercado também para consumir. Por outro lado, o que a gente chama de direito, o PSDB, né? É um partido que é muito mais voltado para governar para a elite. Então, ele pensa mais nos empresários, ele pensa mais no agronegócio, então não se torna, não está em primeiro plano, de fato, a melhoria de uma população que está em baixa renda. Mas do ponto de vista econômico mesmo, eu acho que a diferença é bem pouca entre esses dois partidos, porque, enfim, eles seguem um governo, né, neoliberal.
Also, wenn wir mal hier von der Linken und der Rechten sprechen, als den beiden großen Parteien hier in Brasilien, also der PT, der Arbeiterpartei der Regierenden und der Oppositionspartei der größten, der PSDB, auf dem Papier die Sozialdemokratische Partei Brasiliens, dann kann man einfach sehen, dass die beiden sich schon innerhalb von einem neoliberalen Konsens bewegen. Was man der PT zurechnen kann und zuerkennen sollte, ist, dass sie dennoch sehr stark investiert haben in soziale Programme und sich für einen besseren Schutz der Menschenrechte eingesetzt haben in Brasilien in den letzten Jahren. Die Lebensqualität von vielen Brasilianern hat sich und Brasilianerinnen hat sich ohne Frage verbessert und es ist viel die Rede auch von der sogenannten Klasse C, also der neuen Mittelschicht, die entstanden ist und die jetzt auch finanziell und ökonomisch ganz anders teilhaben kann, eben weil aus ihnen, die vorher draußen waren aus der kapitalistischen Verwertung, jetzt inzwischen neue Konsumenten geworden sind. Die PSDB, die rechte Partei, der Gegenspieler, ist demgegenüber eher eine Elitenpartei, die Interessen auch von Eliten vertritt, sowohl der Industrie, Großgrundbesitzer und Finanzkapital, die aber ansonsten ideologisch gar nicht so weit entfernt sind und sich gar nicht so viel nehmen von der PT, wie Jackie meint.
Kann man so die ketzerische These auch aufstellen, dass jetzt zwar die PT schon auch irgendwie Geld verteilt hat, aber eigentlich an die Privilegien der alten Machteliten auch nicht wirklich rangegangen ist. Also so ein bisschen das, was an Wirtschaftswachstum im letzten Jahrzehnt im Endeffekt dazugekommen ist, also ein bisschen mehr wie ein Jahrzehnt, dass die PT jetzt mittlerweile in der Macht ist, glaube ich, dass sie das halt ein bisschen neu verteilt haben und damit auch ihre Programme gemacht haben, die auch ihre Berechtigung haben. Natürlich ist es gut, wenn weniger Leute hungern, wenn mehr Leute zur Schule gehen können, aber es gibt eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, keinen wirklichen Ansatz, die bestehenden Privilegien auch zu attackieren. Also irgendwie so wirklich einen radikalen Ansatz zu sagen, okay, es gibt ein sehr reiches Land Brasilien, hier gibt es sehr viele Rohstoffe, und nicht nur Rohstoffe, sehr viele Ressourcen einfach. Und wir wollen jetzt wirklich das neu verteilen und nicht nur einfach halt das, was dazukommt, gucken, dass dort ein bisschen was für die Armen auch abfällt. Also ein bisschen, wir wollen nicht nur ein kleines Stück vom Kuchen, sondern die ganze Bäckerei. Gibt es diesen Ansatz überhaupt? Tritt denn überhaupt jemand Wahrnehmbares in dieser Kampagne? Bom, eu tenho uma thesis, uma proposta, uma pergunta. Pode ser que o PT e também os socialistas lá realmente não têm a ideia ou o projeto de atacar os privilégios que já estão dentro da sociedade brasileira. Eu tenho a impressão que esses partidos, esses dois da chamada esquerda, só, ou seja, a política delas é baseada em um crescimento da economia e o que vai se juntar na riqueza do país a partir de agora, a partir do governo do PT, eles vão repartindo um pouco e, bom, tem programas como, não sei, Bolsa Família, é melhor quando tem menos pessoas com fome, obviamente. É melhor que mais pessoas podem ter acesso à educação, mas realmente tem um ator nessa campanha, nessa cena política, um ator relevante que realmente quer também cambiar ou trocar os privilégios, atacar os privilégios que já estão estabelecidos no Brasil, ou seja, um pouquinho nessa palestra que tem aqui na Alemanha bastante forte, que chama mais ou menos, não sei, queremos um pedaço do bolo, queremos a padaria inteira, ou seja, realmente queremos falar de como se distribui os recursos que tem no Brasil, que é um país grande, um país rico também, e não somente dividir o que se junta depois. Como é? Essa é uma pergunta.
Bom, Fábio, uma crítica que se faz muito ao PT é justamente em relação a isso, a coisas que eram defendidas antes deles entrarem no poder e que quando eles entraram não conseguiram colocar tudo isso em prática. Mas existe uma questão também de como que esse governo se estabelece, como que as relações se estabelecem, porque nenhum partido se elege sozinho, eles se elegem com coligações e tem que abrir exceções e se adaptar a outras vontades, a outros interesses também. Então, para o PT conseguir se eleger, ele teve que se aliar a outros partidos que não necessariamente defendem as mesmas coisas, tendo que abrir exceções por causa disso. Mas, em relação à distribuição de renda, ao acesso a alguns serviços e a melhoria da qualidade de vida mesmo dessa população de baixa renda, realmente não tem o que se dizer, que não tem como negar que houve uma melhora em relação a isso. Alguns setores ainda com certeza precisam ser mais redefinidos, mas na verdade eu acredito que o que o PT conseguiu fazer nesses anos todos foram medidas mais imediatas, mais a curto prazo, que já surtiram resultado, mas que, na verdade, o que precisa ser feito é uma reforma mais estrutural, e isso é a longo prazo.
Also, die Kritik, die du Duchin vorgetragen hast, Fabian, die ist auch hier in Brasilien sehr virulent und klar. Die PT hat vieles von dem, was sie versprochen hat, bei ihrem Amtsantritt von vor inzwischen schon fast 12 Jahren nicht umgesetzt und nicht umsetzen können. Also die politischen Reformen, die damals versprochen wurden, die sollten eigentlich viel weiter gehen und eben auch die Interessen des Establishments viel stärker angreifen. Auf der anderen Seite musste die PT eben auch Konsequenzen beziehungsweise eher Kompromisse machen, nämlich mit anderen Parteien, um überhaupt wählbar zu werden und um überhaupt eine Regierung bilden zu können. Und deshalb ist einfach einiges auf der Strecke geblieben, aber dennoch, sagt Dilly jetzt auch nochmal, im Gegensatz zu Jackie, muss man auch anerkennen, was die PT getan hat für die Umverteilung von Reichtümern und vor allem auch die Hilfsprogramme für Einkommensschwache. Und in einigen Sektoren ist natürlich die Arbeit vernachlässigt worden und da ist noch viel zu tun. Es wird aber nicht gehen ohne eine umfassendere politische Reform, die eigentlich auch schon jetzt per Referendum mit zur Wahl stehen sollte, was aber aus formellen Gründen nicht geschafft wurde. Also das politische System von Brasilien bedarf auch einer Generalüberholung, wenn man so will, um da wirklich auch weitergehende Veränderungen machen zu können. Tem aqui também uma pergunta da Jaque. Eu também tenho comentário, mas vamos primeiro com a pergunta. Also, Jaque hat hier auch noch eine Frage. Ich gebe es mal rüber.
Então, Fábio, a minha pergunta era mais do ponto de vista de saber mesmo se a morte do Eduardo Campos ela acabou repercutindo aí na Europa também e se já tem sido falado por aí a respeito das eleições que estão ocorrendo aqui no Brasil.
Jackies Frage geht jetzt mal in die Richtung, wie denn der Tod von Eduardo Campos in Deutschland besprochen wurde. Ist es da irgendwie ein Thema gewesen, was ausführlicher analysiert wurde oder war das einfach eine Nachricht?
Also ich würde sagen, das war einfach eine Nachricht, die dann im Auslandsteil der Neuen Zürcher Zeitung oder so, oder also der Focus Online hatte relativ schnell was online. Reuters hat natürlich, die Nachrichtenagenturen haben das relativ schnell verbreitet, aber ich habe eigentlich jetzt nichts in die Hände bekommen, was das ein bisschen hintergrundmäßiger analysiert und schaut, was bedeutet das eigentlich. Ich glaube auch, das ist noch ein relativ neues Prozess, also es ist auch schwierig, das jetzt zu analysieren. Ihr habt ja auch gesagt, dass in Brasilien die Leute auch überrascht sind von diesem Anstieg jetzt, also der Umfragewerte für Mariana Silva. Und es gibt ja, soweit ich weiß, auch noch gar keinen Vizekandidaten für die Sozialisten. Also da ist noch so viel in Bewegung, dass vielleicht wird es noch ein paar Analysen geben, aber ansonsten bisher, was ich gelesen habe, war vor allem Nachrichten, also in Agenturmeldungen im Prinzip ein bisschen aufgebauscht. Das war es dann eigentlich im deutschsprachigen Raum. Okay, Lei, desse accidente, dessa morte de Eduardo Campos, é mais uma notícia na página do periódico do exterior. Como muitas agências de notícias fizeram, obviamente, uma nota muito rápido, mas uma análise mais amplo e com mais background, todavía ainda não li. Pode ser que vai chegar nos próximos dias, nessa semana, porque acho também o desenvolvimento em Brasil com essas encostas ou essas pesquisas de opinião no Brasil são muito recentes e acho as pessoas que estão vendo no Brasil precisam um pouco de tempo ainda para analisar o que realmente aconteceu.
Aham. Fabian, ich wollte auch ganz gerne einen Kommentar machen, wo wir schon über die Themen und Nicht-Themen von Wahlkampf geredet haben. Also eines der Nicht-Themen leider wieder mal wird das Thema Kommunikation und Medienreform sein hier in Brasilien. Es stand zuerst mit auf der Wahlkampfagenda von der PT, wurde dann wieder runtergenommen und das ist natürlich schon verwerflich, dass es in der gesamten Regierungszeit niemals geschafft wurde, da einen Vorstoß zu machen. Eu gostaria de colocar um tema que não é um tema durante as eleições também, que é uma reforma da mídia e da comunicação, um tema que ficou na agenda primeira do PT e depois foi retirado, e é triste que também 12 anos quase depois de ficar no poder, que foi uma reforma sempre evitada de alguma forma, e estivemos falando desse tema um pouco antes do porquê, e eu vou começar a fazer um comentário sobre isso. Wir haben ja auch kurz schon vor der Sendung über das Thema geredet und uns gefragt, warum das so ist, warum es hier nie eine Reform gab in Brasilien. Und ich denke auch, es liegt eben an diesem politischen Kräfteverhältnis. Wenn man sich anschaut, wer im Senat und wer in der Abgeordnetenkammer wirklich beteiligt ist an kommerziellen Medien von den gewählten Politikern, dann sind es einfach so viele, dass es dann einen großen Interessenkonflikt gibt. Und Luisa Erundina, eine bekannte Politikerin, auch von den Sozialisten, hat immer gesagt, es wird nur eine Medienreform geben in Brasilien, die von der Straße ausgeht und nicht vom Parlament. Und sowas wird ja jetzt hier auch gerade vorbereitet mit dieser Gesetzesinitiative für unten, für ein neues Mediengesetz. Aber mal schauen, was Dili und Jackie noch dazu sagen. O meu comentário sobre esse tema seria que realmente eu acho que tem muitos senadores e muitas pessoas eleitos no Brasil que têm interesse na mídia, que são donos da mídia, direta ou indiretamente, e acho que vai ser muito difícil se cometer uma reforma que parte lá das estruturas políticas atuais no Brasil, sem uma reforma política mais profunda, assim, vai ser difícil conseguir dentro do parlamento. E a Luisa Erundina, uma política das socialistas aqui no Brasil, também sempre falou que para ela uma reforma da mídia só vai começar na rua se tem uma pressão popular para isso, e o PLIP, a Iniciativa Popular para uma Nova Lei da Mídia, realmente está plantando isso. Vou passar o microfone para a Jaque Dili também, a ver o que ela opina.
A gente vê que essa questão realmente da mídia é muito complicada, principalmente pelo envolvimento, né, pela proximidade que os donos das empresas de comunicação tem com política. Uma coisa que tem gerado um certo debate aqui no Brasil também foi que ontem a Dilma foi sabatinada no Jornal Nacional, que é o principal jornal aqui da Rede Globo, né, considerado de grande audiência. E o William Bonner, que é um dos âncoras, ele tem adotado uma postura extremamente agressiva, né, tipo, tentando aliar a imparcialidade a uma conduta mais agressiva da entrevista, das perguntas e tudo mais. Isso, inclusive, é uma forma da própria Rede Globo se colocar num lugar de poder que seja mais afastado dessa política, né? Eles não pairam por esse mundo. Então, dá uma ideia para o público, de uma maneira geral, público que não conhece muito sobre as questões da comunicação, que a Rede Globo está lá defendendo os interesses, né, contra a corrupção, né, e criminalizando essa política que existe hoje. Então, assim, é um lugar de poder que realmente deve ser questionado.
Also die Frage der Medien ist wirklich sehr, sehr kompliziert in Brasilien, meint Jackie. Und das große Problem, dass es einfach eine große Mischung gibt und eine Verquickung zwischen Politikern und Medieneigentümern. Und für alle, die da eine kleine Einführung brauchten ins Thema, für die war das Fernsehinterview eigentlich ganz aufschlussreich, das die Präsidentin Dilma Rousseff gestern bei Globo gegeben hat. William Bonner, ein sehr konservativer Kommentarist, und der hat auch wirklich ein hartes Interview geführt, wo man auch wirklich gemerkt hat, das war nicht nur kritisch, sondern da blitzt dann auch immer zwischendurch mal auf, welche Interessen danach vertreten werden. Also vom Ton her sehr, sehr tendenziös, immer wieder die Vorwürfe der Korruption gegenüber der regierenden PT, die man sicherlich diskutieren kann, aber das Ganze eher als Angriffe gefahren, wo man sieht, da werden auch eigene Interessen verteidigt, und sich mit so jemandem anzulegen für eine Medienreform ist eben schon kompliziert. Não sei se você vai comentar também, ó. Dilly, ó, não tem comentário.
É, em relação a essa pauta da comunicação nas eleições desse ano, existia mesmo uma esperança de que finalmente isso fosse ser mais discutido, que não aconteceu, mas eu acho que muito pelo poder ainda que esse setor tem aqui no Brasil, em relação a tão poucas famílias que dominam esse setor, que são donas de todas as televisões, rádios, jornais, tudo isso, e de uns tempos para cá a mídia alternativa tem até tido mais visibilidade, tem crescido bastante, mas ainda não consegue alcançar o mesmo nível de audiência e de participação do grande público, né? E essa pauta da comunicação, apesar de ser muito importante e relevante para se discutir as reformas que precisam ser feitas no Brasil, ainda é um tema que não é tão conhecido da população de um modo geral, como a saúde, a educação e outros temas que são mais falados. O tema da comunicação ainda não é tão falado assim pela maioria das pessoas.
Also, Dili sagt, es ist eigentlich schon eine Hoffnung gewesen, dass das Thema Medienreform diesmal wirklich auch auf dem Wahlkampfprogramm bleibt von der PT, wurde aber am Ende doch wieder runtergenommen. Und es ist einfach so, dass es eine große Vermachtung gibt, gerade im Bereich der elektronischen Medien in Brasilien, also TV und Radio, auch Kabelfernsehen. Es wird von sieben großen Familien mehr oder weniger beherrscht. Und die alternativen Medien, auch wenn sie stark gewachsen sind und viel, viel vielfältiger geworden sind in den letzten Jahren, die können da einfach nicht mithalten. Also die sind nicht auf dem gleichen Level, was die Beteiligung und was auch die Einschaltquoten angeht. Und gerade deshalb ist es aber wichtig, dieses Thema auch auf der Agenda zu halten. Problem ist aber, dass in der Bevölkerung das Bewusstsein dafür, dass es eine Medienreform geben muss, nicht besonders groß ist und dass andere Themen wie Gesundheit und Bildung viel, viel präsenter sind, ohne zu bedenken, dass eben die Medien auch ein Querschnittsthema sind, ein wichtiges, was die anderen Bereiche auch mit berührt.
Ja, die Medien verbreiten natürlich viel Information und sind irgendwie auch die Grundlage für eine Demokratie, weil dort eben sich auch informiert werden kann. Bevor wir uns einer anderen hierarchischen Struktur zuwenden und ihrer Verbindung zum Wahlkampf, würde ich gerne noch ein Lied spielen, um das ein bisschen aufzulockern noch. Wir haben dann ungefähr noch 10 Minuten, um über die Verbindung zwischen der Religion und dem Wahlkampf zu sprechen, was die Religion für den Wahlkampf in Brasilien für eine Bedeutung hat. Genau, aber jetzt hören wir erstmal nochmal Resposta auf Funk de Ostentação von Edu Krieger. Ein Song, den ich hier von ein paar Freunden zugesteckt bekommen habe. Hat jetzt nichts vermutlich groß mit Leon zu tun, aber es ist ein sehr netter Song und wir hören uns dann gleich wieder. Antes de falar de outra situação bem hierárquica e que transmite também informação, não sei se foi informação, são mais legendas, é a religião, e vamos falar de como é a relação entre a religião e as eleições que tem agora no Brasil. Eu acho que o Brasil é o país com mais católicos no mundo inteiro, então, mas vamos falar depois da próxima canção, Resposta ao Funk de Ostentação de Edu Krieger, desse tema religião e eleição.
Você ostenta o que não tem, pra tentar parecer mais feliz, mas não sabe que pra ser alguém tem que agir ao contrário do que você diz. Você pensa que tem liberdade, exibindo riqueza e poder, mas não vê que na realidade o sistema é que lucra usando você. E o sistema tem a cor do racismo e da escravidão. Cada vez que você dá valor à roupinha de marca e à ostentação, a elite burguesa e branca, que é dona das lojas de grife, se dá bem pois você bota a banca. Mas é o sistema que aumenta o cacife. Clipe norte-americano de artista que faz hip hop, você quer imitar por engano, pensando que assim vai ganhar mais ibope. É a regra do capitalismo, eles querem que a gente consuma, pra vivermos à beira do abismo. A gente pra eles é porra nenhuma. Você pensa que é modelo pras crianças da comunidade? Sinto muito, mas devo dizê-lo, que o que você faz é uma puta maldade. Se o moleque não tem condição de entrar nesse mundo grão fino, isso pode virar frustração e você vai fuder com um pobre menino, que pra ter um tênis foda pode até assaltar um playboy, pois se fica excluído da moda recebe desprezo e isso lhe dói. E as mulheres que dão atenção, que te cobrem de beijo e afeto, valem menos do que seu cordão, pois você trata elas pior que objeto. Quem batalha pra viver e botar a comida na mesa, de repente te vê na TV dirigindo carrão e exibindo riqueza, ostentando pra ter atenção e achando que isso é maneiro, sem saber que essa ostentação faz o branco do banco ganhar mais dinheiro. Negro tem que ter poder, negro tem que ser protagonista, tem que estar no jornal, na TV, no outdoor e na capa de toda a revista. Mas não tem a menor coerência ostentar um anel de brilhante, isso só vai gerar violência e inveja, recalque no seu semelhante. Que legal sua conquista, sua história de vida também, mas seu papo é tão consumista que faz de você um artista refém dessa pose fajuta e falida, que só finge aumentar a autoestima, infeliz de quem sobe na vida e não sabe o que faz quando chega lá em cima.
Bom, essa foi a resposta do funk de ostentação, ou funk de ostentação. Sim, gente, vocês colocaram nesse tema também da religião e da política das eleições. Eu aqui em Alemanha, deste ponto de vista, aqui não posso, não sei de que se referem vocês, mas vocês nos vão a iluminar. Jetzt wollen wir mit diesem Thema weitermachen von der Religion und dem Wahlkampf, was das miteinander zu tun hat. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, auf was wir jetzt, was uns jetzt erwartet. Ich hoffe, ihr habt euch da was überlegt und könnt uns eine gute Einführung geben.
Bem, Fábio, essa questão da política com a religião é uma questão aqui no Brasil que sempre teve uma força mesmo essa relação. Mas de uns tempos para cá, a gente está percebendo um crescimento cada vez maior dessa relação, principalmente em relação aos evangélicos, uma religião que está crescendo cada vez mais aqui no Brasil, e esse crescimento está aparecendo também na política, cada vez mais pessoas ligadas a essas religiões estão se candidatando e se elegendo, e esse crescimento todo da religião dentro da política é um motivo de preocupação mesmo, porque cada vez mais essa relação vai interferir nas resoluções, nas leis relacionadas muitas vezes a direitos humanos, a coisas que já estavam avançando aqui no Brasil e que com essa influência religiosa estão correndo risco de regredir. Um exemplo desse retrocesso é o Estatuto da Família, por exemplo, que só reconhece como família a junção de homem com mulher. Não reconhece as famílias homoafetivas. Isso é só um exemplo do que pode acontecer.
Die Frage Politik und Religion ist immer eine ganz relevante Machtfrage, wenn es hier Wahlen geht in Brasilien. Und was einfach zu beobachten ist in den letzten Jahren, ist, dass es ein großes Wachstum gibt am Einfluss, vor allem am Einfluss evangelikaler Kirchen, evangelikaler Politiker, die ja einfach keine Trennung mehr machen. Eigentlich gibt es ja die Idee von einem laizistischen Staat, aber wo eben auch religiöse Werte und Moralvorstellungen ganz stark mit reingetragen werden mitgebracht werden fürs politische Tagesgeschäft. Und diese Verquickung ist einfach spürbar, also bei der Gesetzgebung, zum Beispiel beim Familienrecht, einfach ein Rückschritt zu sehen ist oder wo die Debatte stecken geblieben ist. Es gibt keine gleichgeschlechtliche Ehe oder gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, sondern bleibt die Ehe nur Mann und Frau vorbehalten hier in Brasilien und deswegen eben ein großes Problem, was die Menschenrechte angeht in Brasilien, dieser wachsende Einfluss von fundamentalistischen religiösen Vorstellungen.
Und könnt ihr vielleicht noch so eine kurzen paar Sachen zu diesen evangelikanischen Kirchen sagen? Also seit wann sind die so stark im Kommen in Brasilien und aus welchen Gründen? Also ich bin jetzt nicht so sattelfest hier in religiösen Entwicklungen in Deutschland. Das tangiert mich immer peripher, aber in Brasilien hört man das ja immer mal wieder, dass diese Kirchen sehr stark auf dem Vormarsch sind, dass die auch sehr viel Reichtum auch anhäufen, sehr präsent sind, die auch kirchliche Sender wahrscheinlich haben, so wie in vielen Ländern spanischsprachig Lateinamerikas auch, dass Kirchen eben viel auch Radiosender betreiben zum Beispiel. Könnt ihr da noch ein bisschen Kontextinfos geben für unsere Hörerinnen und Hörer in Deutschland? Tal vez ustedes pueden como dar un ambiente más amplio ahí das evangelicanas, esas iglesias. Acho que en Alemania ese desenvolvimiento no tem tanto. Eu não estou seguindo muito as igrejas aqui na Alemanha, mas acho que aqui não tem. Mas sobre o Brasil, sempre estamos lendo essas coisas e também que eles juntam muita riqueza, também tem imóveis muito no centro da cidade, tem, me imagino também, emissoras da rádio, controlam mídia. Vocês podem dar como um ambiente mais amplo para os ouvintes na Alemanha saberem de que é essas igrejas evangélicas?
É, então, Fábio, na verdade é uma corrente muito forte que vem com os neopentecostais, né? Então é uma parte dos protestantes que fundaram igrejas assim, que não são tão antigas, são igrejas mais novas. Um dos grandes exemplos desses neopentecostais que a gente tem é a Igreja Universal do Bispo Edir Macedo, que, como você mesmo disse, a influência deles acaba ultrapassando a igreja, né? Eles têm muitos imóveis, eles têm... O Edir Macedo, por exemplo, é dono de uma grande emissora de televisão aqui no Brasil. E agora eles estão indo para esse lado político também, né? É um crescimento mais gradativo. A gente vem observando que a cada eleição eles conseguem aumentar o número de deputados, de senadores, né? Principalmente dentro do Congresso. E você vê que vem se tornando um espaço cada vez mais fundamentalista. Isso é uma preocupação muito grande para os avanços sociais que a gente, que é daqui da esquerda, a gente tem, né?
Also das Phänomen der Evangelikalen, diese starke Strömung, die Pfingstlerbewegung, wie es auch genannt wird, das ist kein altes, aber doch auch kein total neues Phänomen. Die größte dieser Kirchen ist die Iglesia Universal, wie sie sich nennt und die du auch schon erwähnt hast, und die haben eben einen großen Einfluss, denen gehören viele Immobilien, die haben auch einen eigenen einflussreichen TV-Sender hier in Brasilien, und die drängen auch so wie andere evangelikale Kirchen immer stärker auch in die Politik, und das ist eben zum Problem geworden, weil sie dann auch parteiübergreifend Bündnisse schließen und mitunter zu einem wichtigen Hindernis werden, um progressive Politik zu machen und sicher auch um linke Politik zu machen.
Ja, vejo que o tempo realmente já está acabando. O cenário é todavia muito diverso sobre essas eleições no Brasil. Já vimos isso na última hora e vamos ver se o próximo programa não vamos evitar provavelmente esse tema tampouco, mas vamos ver qual tema vamos escolher na próxima. Eu quero agradecer a todos os participantes do programa lá no Brasil e vamos para o próximo mês com mais café. Wir haben jetzt festgestellt in der letzten Stunde, dass das politische Ambiente, dieses politische Szenario in Brasilien sehr kompliziert ist, sehr komplex. Wir haben heute nur natürlich an der Oberfläche gekratzt und werden vermutlich auch in der nächsten Sendung das Thema nicht völlig ignorieren können, weil dann die Wahl nur noch 2 Wochen vorneweg ist sozusagen. Aber mal schauen, ob wir auch noch ein weiteres Thema fürs nächste Mal uns heraussuchen. Ich möchte nochmal danken an alle Leute, die aus jetzt auf Brasilien teilgenommen haben, und freue mich schon auf das nächste Mal.
Muito obrigado.
Obrigada, Fabian. Obrigado.
Tchau.
Tchau.